Ich beginne ganz unverfänglich, ja, kein Problem. Welche Figur steht in Biel im Ring auf dem Brunnen? Wer weiß das?
Pauline der Fünfte.
Nein, falsch. Justitia, Gerechtigkeitsbrunnen? Ja, genau, doch, doch. Was zeichnet diese Dame, diese Justitia aus da in Biel auf dem Brunnen? Gibt es übrigens nicht nur in Biel, in Bern auch, nicht nur in Biel und Bern, es gibt es ja auch anderswo. Was zeichnet diese Dame aus?
Sie sieht nichts.
Sie sieht nichts.
Hat eine Waage.
Hat eine Waage. Und ein Schwert in der rechten Hand. Und was symbolisiert sie? Was symbolisiert diese Dame?
Gesetz.
Gesetz. Gerechtigkeit, ja, ist ein der Gerechtigkeitsbrunnen. Das ist das Thema von heute Morgen, nicht dieser Brunnen. Nicht das Wasser, das daraus fließt, sondern es geht um Gerechtigkeit. Ich wurde angestoßen durch einen Vortrag in Worthaus zu diesem Thema Gerechtigkeit und das hat mich nicht mehr losgelassen, das hat mich weiter beschäftigt und ich möchte euch heute Morgen etwas davon weitergeben. Gerechtigkeit und Liebe. Passt das? Gerechtigkeit und Liebe. Passt das?
Ja.
Ja?
Ja.
Mal schauen, ob das dann später auch noch passt. Ja. Und zwar möchte ich euch etwas über diese Justitia erzählen und über die Gerechtigkeit der Justitia, bevor wir dann weitergehen und die Türe auch noch aufmachen zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist nämlich nicht ganz dasselbe. Die Justitia steht ja als Sinnbild für Gerechtigkeit. Und es ist noch spannend, wenn wir diese Justitia uns betrachten. Ihr habt da ja schon das Wichtigste gesagt. Die Justitia, ich habe da noch ein zweites Bild, das drauf soll. Genau. Die Justitia, die heutige Justitia, die wir haben, hat die Augen verbunden, hat eine Waage und ein Schwert. Und die Justitia, das kennen wir von Jus, von Jura, von Recht und Gerechtigkeit. Das ist das Symbol, kommt aus der römischen Mythologie, das ist das Symbol für die Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die ist etwa seit dem 15. Jahrhundert blind. Vorher war sie noch nicht blind, man weiß nicht so genau, warum man ihr die Augen verbunden hat. Man sagt, weil sie eigentlich nicht aufs Auge sehen soll, weil sie nicht nur nach dem Äußerlichen urteilt, sondern weil sie nach dem Inneren urteilen soll. Das sind nur so Erklärungen dafür, man weiß es nicht so genau. Aber was immer noch ist, sie hat das Schwert und sie hat die Waage. Und die Aufgabe der Justitia ist eigentlich das Abwägen von richtig und falsch. Und dafür braucht sie Normen, sie braucht Gesetze. Und das ist eigentlich unser Staat und kann sagen, dass eigentlich diese Gerechtigkeit oder diese Normen oder diese Werte, die braucht es, damit ein Staat überhaupt überleben kann, damit der Mensch in einem Staat überleben kann. Man muss wissen, an was man sich halten kann, man muss wissen, was gilt und was nicht gilt. Und diese Justitia, die weiß eben, was gilt und was nicht gilt und sie wägt ab. Und wenn Schuld da ist, dann braucht es etwas zur Wiedergutmachung, dass die Waage wieder ins Lot kommt, dass die Waage wieder ausgeglichen ist. Es braucht Strafe, es braucht Sühne, es braucht etwas, das wieder Gerechtigkeit schafft. Und Gerechtigkeit, das ist das Denken in diesem römischen System. Gerechtigkeit heißt eigentlich, es soll wieder ausgeglichen werden. Also durch Schuld wird die Waage einseitig gefüllt und es soll wieder ausgeglichen werden. Und so gehen wir ja davon aus, dass die Gerechtigkeit, dass das das Richtige ist. Ich habe mal mit einem befreundeten Anwalt gesprochen und ihn gefragt, wie machst du das, wenn du einen Mann oder einen Menschen vertreten musst und du weißt, er ist schuldig. Also du kannst ja nicht für den einstehen und sagen, der ist unschuldig. Das Gesetz spricht ihn eigentlich für schuldig. Wie machst du das? Ich kann mich nicht vorstellen, jemanden so zu vertreten. Und hat er mich aufgeklärt und gesagt, das ist eben nicht so, dass das Gesetz eigentlich so haarscharf genau sagt, was richtig und was falsch ist, sondern es braucht eine Auslegung. Und in dieser Auslegung liegt Spielraum. Und wenn ich jemanden vertreten muss, der schuldig ist, versuche ich natürlich schon im Rahmen dieser Norm, im Rahmen dieses Gesetzes, versuche ich natürlich, das möglichst Beste für ihn rauszuholen. Das ist Recht, das ist Gesetz. Das ist nicht unrichtig. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, er hat das nicht gemacht, aber wir versuchen, das mit Formulierungen so zu drehen, dass es nicht so schlimm ist. Für mich war in diesem Moment mein Denken des Gesetzes etwas erschüttert, weil es eine Auslegungsfrage ist. Und schon in diesem Moment wurde mir so bewusst, dass es eben nicht ein solches, wie ich gedacht habe, das ist richtig und das ist falsch, sondern da steckt noch etwas anderes dahinter. Und heute kann man sagen, es ist vielleicht auch Finanzpotenz dahinter. Also wer mehr Geld hat, wer den besseren Anwalt sich leisten kann, der hat mehr Recht oder wird weniger schuldig gesprochen. Das ist Justitia, das ist das Denken dieser Justitia. Dann habe ich euch da noch die Dike, die Themis und die Dike, das ist aus der griechischen Mythologie. Die Themis ist die Frau von Zeus, vom obersten Gott, und die haben eine Tochter gezeugt, das ist die Dike. Und sie haben die Dike auf die Erde geschickt mit einem großen Notizblock, und sie sollte auf der Erde kontrollieren, was läuft hier eigentlich gut, was läuft hier falsch, um dann zu Zeus zu gehen, damit sie wieder strafen können, was nicht gut läuft. Und man kann sagen, es ist eigentlich heute in Europa leben wir mit einem Gemisch von dieser Dike und von Justitia, also mit der ausgleichenden Gerechtigkeit vom römischen Denken oder mit der strafenden Gerechtigkeit eher im griechischen Denken. Und das ist unser Denken, das heute so stark geprägt ist, weil unser Staat funktioniert so, wir funktionieren so. Was heißt das für uns heute? Hier noch eine Zusammenfassung eigentlich. Es geht in dieser Gerechtigkeit um eine ausgleichende Gerechtigkeit. Also jemand muss Ausgleich schaffen. Wenn man schuldig wird, muss man Ausgleich schaffen. Es geht auch um eine strafende, rächende Gerechtigkeit. Wer von euch könnte heute vor Justitia bestehen und sagt, ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe nie falsch parkiert, ich bin nie zu schnell gefahren, ich habe nie irgendein kleines Gebot, es ist ja nicht so schlimm, so denken wir oft, aber wer von euch könnte wirklich vor dem Schwert der Justitia bestehen? Wer? Ich auch nicht. Und dieses Denken, das prägt uns. Dieses Denken prägt uns sehr tief. Und wir gehen mit diesem Denken oft dann zu Gott. Und dieses Denken nehmen wir mit, wenn wir dann von Strafe lesen in der Bibel, wenn wir von Gerechtigkeit lesen in der Bibel, dann prägt uns dieses Denken stark. Und ich glaube eben zu stark. Ich habe gemerkt, mich prägt das immer noch zu stark. Und darum möchte ich hier ein Gegengewicht geben zu diesem Denken und fragen, was ist eigentlich die Gerechtigkeit Gottes? Was stellt ihr euch darunter vor? Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Gibt es da irgendwelche andere Begriffe dazu oder wie erklärst du das? Jeder das Gleiche?
Fehl.
Fehl.
Also für mich gehört dort eben Liebe dazu. Da komme ich jetzt spontan, dass das Gleichnis von kein Geld in den Sinn mit den Arbeiten. Jeder den gleichen, denselben Lohn bezahlt, aber wenn nur noch eine Stunde im Leben.
Das ist fair. Der Liebe kommt mir dazu. Der bedingungslose
Liebe. Bedingungslose,
vielleicht. Also,
es ist
ein
Ich denke, es ist mehr so ein einseitiger Vertrag, den er mit uns gemacht hat. Wir haben eh keine Chance. Also, und doch sagt er, es ist in Ordnung. Also so, wie er es für uns wie gemacht hat, dann können wir in diese Gerechtigkeit hineinmanövrieren. Das hat er auch gewusst.
Kein Ausgleich im Sinne von Justitia.
Ja.
So, ja. Tja, wir nehmen dann als Grundlage so zwei Verse von Paulus. Ich habe die in zwei Übersetzungen. Das ist die neue Luther-Übersetzung und das ist die Genfer-Übersetzung. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder aus der Genfer Übersetzung, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also die Grundlage für diese Gerechtigkeit ist eben nicht wie bei Justitia eine Norm, ein Gesetz, sondern die Grundlage ist Gott selber. Also die Grundlage ist Gott selber, seine Liebe, sein Wesen. Das ist die Grundlage für seine Gerechtigkeit. Und er sagt eigentlich, der Glauben an diese Gerechtigkeit oder Glauben an diesen Gott schafft uns Gerechtigkeit. Wenn wir diese Liste, und die möchte ich gerne erweitern mit euch. Ich habe euch diesen Vers da, auch noch aufgeschrieben. Aber das Spannende ist ja, wenn wir in der Bibel suchen nach der Gerechtigkeit Gottes, dann, das hat mich auch in diesem Vortrag noch einmal neu so bewusst geworden, wenn wir in unserer Sprache, wenn wir in unserer Kultur, wenn wir etwas erklären wollen, versuchen wir eben das so genau auf den Punkt zu bringen. Was meinst du genau? Wenn ich euch frage, was meinst du genau mit Gerechtigkeit? Wir suchen nach einem Wort, das das genau beschreibt. Und das ist eben das griechische, römische Denken. Wir versuchen das messbar zu machen. Im Gegensatz zum Hebräischen, zur hebräischen Sprache, zum hebräischen Denken, die machen einfach immer auf. Es geht immer weiter. Das ist eine erzählende Sprache. Und da kommen wir selten, da gibt es einfach einen Begriff, der so steht, oder vielleicht noch eine Erklärung zu diesem Begriff, sondern sie brauchen oft und meistens einen zweiten oder einen dritten Begriff dazu, um das zu verdeutlichen. Man spricht dann von einem Parallelismus. Wir sehen auch, dass ganz viele Geschichten in der Bibel nicht nur einmal aufgeschrieben sind. Da gibt es wie noch eine Variante dazu. Der Schöpfungsbericht kommt von zwei Seiten, weil eben nicht das Denken dahinter stehen sollte. Ist jetzt genau am ersten Tag, stimmt es das ganz genau? Und ist also Tag 24 Stunden? Und sind das wirklich 6 Tage? Und dann kommt der 7. Ist das genau nach unserem Kalender messbar? Da gibt es noch eine Schöpfungsgeschichte, die uns einen anderen Einblick gibt. Weil es eben nicht um diese Stunde geht, nicht um das Messbare, nicht um dieses Denken, sondern es geht auch mehr um die Weite. Und wenn wir dann in der Bibel nach Gottes Gerechtigkeit schauen, ich werde euch dann nachher noch ein paar Verse dazu geben und euch wirklich ermutigen, geht und sucht weiter. Wir sind nicht am Ende dieses Begriffs heute, aber geht und sucht weiter, damit dieser Begriff Fülle erhält, damit dieser Begriff Erklärung erhält. Und wenn wir in den Psalmen über Gottes Gerechtigkeit lesen, dann gibt es folgende Begriffe dazu. Immer, sie steht nie alleine. Und jetzt hat jemand rausgefunden, habe nicht ich rausgefunden, in über 95% der Fälle, wo Gerechtigkeit gebraucht wird in der Bibel, ist es ein sehr positiver Begriff als Zweitbegriff dazu. Und nur in unter 5% geht es eigentlich um Abwägen, geht es um Strafe oder geht es um Schuld. Nicht mal 5%, also wir können das getrost zur Seite lassen und sagen, es geht eigentlich nicht um Strafe, wenn wir Gerechtigkeit Gottes sind, sondern es geht eben um unter anderem um Liebe, Gnade vor Recht. Es geht um Güte, es geht um Barmherzigkeit. Gerechtigkeit und Treue, Gerechtigkeit und Zuversicht, Gerechtigkeit und Jubel, Gerechtigkeit und Freude, Gerechtigkeit und Geduld. Ich habe euch diese Begriffe auf dem Zettel unten Kopf übergestellt, weil ich denke, das soll unser Denken wirklich auf den Kopf stellen. Das soll unser Denken umdrehen, damit wir nicht bei der Justitia und bei der Dicke bleiben, sondern dass wir verstehen, was meint eigentlich Gottes Gerechtigkeit. Wir gehen ein paar Verse durch, damit ihr das auch so wirklich versteht. Psalm 33 und die Psalmen gewählt, weil in diesen Psalmen, das sind ja oft Gebete. In diesen Gebeten geht es eigentlich um die Intimität mit Gott. Da geht es um eine Nähe zu Gott, die nicht überall so durchkommt in der Bibel. Und es zeigt eigentlich in diesen Gebeten, wenn sie zu Gott beten und zu seiner Gerechtigkeit ansprechen, mit was verbinden sie diese Gerechtigkeit? Und wir werden da praktisch nie diese Stellen finden, dass Gerechtigkeit mit etwas Ungutem, mit Strafe oder mit Kontrolle in Verbindung ist, sondern eben wie hier im Psalm 33, Vers 4. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist erfüllt von der Gnade des Herrn. Also diese Gerechtigkeit hier ist eingebaut in zuverlässig, in treu und Gnade. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Die hat mit Treue, mit Zuverlässigkeit und Gnade zu tun. Oder in Psalm 36. Der Herr, an den Himmel reicht deine Gnade, deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit ist den Bergen gleich, deine Rechtssprüche dem gewaltigen Urmeer. Menschen und Vieh hilfst du, Herr. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott, und Menschenkinder bergen sich in deiner Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen drängst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Erhalte deine Gnade denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit den von Herzen Aufrichtigen. Gerechtigkeit Gottes, Treue bis zu den Wolken, Gnade bis an den Himmel, Gerechtigkeit wie Berge. Köstlich ist seine Gnade, weil wir unter seinen Flügeln Schutz und Schatten finden. Wir können uns am Fett des Hauses laben und den Strom deiner Wonnen tränken. Etwas Ungutes darin, etwas von Schwert und Waage, weit, weit davon entfernt. Gottes Gerechtigkeit. Noch eine? Ja. Also es gibt viele, ich habe euch nur ein paar da ausgewählt. Psalm 48. Wie dein Name, Gott, so ist dein Ruhm bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte. Es freue sich der Berg Zion, es soll jauchzen die Töchter Judas wegen deiner Gerichte. Zieht rund um Zion und kreist ihn, zählt seine Türme, richtet euer Herz auf seine Welle, mustert seine Paläste, damit ihr erzählt der künftigen Generation, ja, dieser Gott, unser Gott, ist immer und ewig, er wird uns leiten. Also ich hoffe, dass ihr diese Verse wie ein trockener Schwamm aufsaugt, dass ihr diese Verse wirklich euch durchdringen, jede Pore eures Körpers durchdringen. Sein Name soll mit Ruhm die ganze Erde erfüllen. Ich weiß nicht, wer von euch so Bücher gelesen habt, die gibt es reihenweise, wer von euch Predigten gelesen oder gehört habt über das Gericht Gottes und wie viel, was das bei dir auslöst. Ich weiß, in meiner Kindheit war wirklich dieser strafende Gott da, ich sehe noch diese Bilder vor mir, dieser strafende Gott, und das letzte Gericht, das war schon etwas Ungutes, da war mir schon etwas mulmig zumute, wenn ich davon hörte. Weil ich so mir vorstellte, ja, und dann bist du da und dann kommen die Fragen, was hast du gemacht? Und dann kommt diese lange Liste der Verfehlungen und die hört nie auf, diese Liste. Ja, und dann stehst du da und was sagst du dann? Dann kannst du hoffen, dass Jesus sagt, ich kenne dich. Ja. Und wir hofften damals, dass dann Jesus sagt und zu uns schon sagt, ja, ich kenne dich, wir schauen das dann nicht so genau mehr an. Ja. Das war so meine Vorstellung dieses Gottes. Und dieses Gericht, das so was wirklich als Gericht, als Justitia da ist und dann wird abgerechnet. Und ich habe dann später mal eine Predigt gehört und der Prediger hat gesagt, ja, ich freue mich so auf das letzte Gericht. Und habe ich gedacht, der hat wohl was nicht gecheckt, wie das geht. Ja. Auf das Gericht freuen, wer von euch freut sich auf das letzte Gericht? Ich sage, seit dieser Predigt freue ich mich auf das letzte Gericht. Und weil ich weiß, das ist nicht nur eine Hoffnung, wie damals eine Hoffnung, dass Jesus dann kommt und sagt, ja, der kleine Pauli, ja, wir haben schon noch zwei, drei Ausreden dafür, für seine krummen Dinge und so, das ja, ist nicht so schlimm. Und die anderen sind ja auch nicht besser und so, sondern dass da wirklich aufgedeckt wird. Da wird aufgedeckt. Und dieser Richter sieht nicht nur die Justiz, er hat die Augen verbunden, aber dieser Richter, der sieht ja ins Tiefste, ins Innerste. Und du musst keine Angst haben vor dem, weil er eben ein Gott der Liebe, weil er eben ein Gott der Güte, weil er ein Gott der Treue, weil er ein Gott der Barmherzigkeit ist und weil er nicht mit der Waage und mit dem Schwert kommt, sondern weil er mit seiner Liebe kommt. Und diese Liebe ist verbindend, diese Liebe ist einladend. Diese Liebe ist barmherzig. Und an diesem Tag werde ich all meine Bedenken und all meine Unsicherheiten, die dazwischendurch doch wieder hochkommen, ablegen und wissen, jetzt wird das eingelöst. Jetzt löse ich meinen Scheck ein, den ich heute noch habe. Und ich löse ein und dieser Scheck wird zu 100% angenommen. Und es gibt keine Anklage da, sondern es gibt die Liebe, die Einladung Gottes, der sagt, setz dich zu meiner Rechten und setz dich zu meiner Linken. Und wenn wir das verstehen, wenn wir diese Gerechtigkeit verstehen, dann müssen wir auch keine Angst mehr haben vor diesem Gericht. Es sollen jauchzen die Töchter Judas wegen deiner Gerichte. Hört ihr dieses Jauchzen? Seht ihr diese Töchter Judas da umhertanzen und jauchzen? Vor dem Gericht. bei Justitia gibt es keinen Tanz. Bei Dike gibt es keinen Tanz, da gibt es eine Liste und eine Abrechnung. Und ich weiß nicht, wer immer wieder versucht, und es gibt noch heute Bücher, die sagen ja, Gott verzeiht nicht einfach so. Ich weiß nicht, wie man auf dieses Denken kommen kann, wenn man etwas verstanden hat von der Gerechtigkeit Gottes. Wenn man nicht von Justitia und Dike her denkt, sondern wenn man von der Gerechtigkeit Gottes denkt. Ja. Zum Beispiel auch Psalm 9, Psalm 76 geht einfach so weiter. Ja. Ich habe euch da noch einmal eine Zusammenfassung, und um das geht es mir eigentlich heute Morgen. Ich habe zu Beginn gesagt, jeder Staat braucht eine Ordnung. Jeder Staat braucht ein Rechtssystem. Das hält die Menschen zusammen. Wir sind Schweizer, weil wir unter dem gleichen Gesetz leben. Weil wir die Bedingungen erfüllen, die es braucht, um Schweizer zu sein. Weil wir hier geboren sind oder weil wir uns eingebürgert haben, können wir uns zu diesem Land zählen. Und wir wissen, dass dieses Land uns schützt. Dass dieses Land ein System hat, das uns schützt. Mehr oder weniger. Passend oder nicht so passend. Aber wir können darauf vertrauen in unserem Land, dass nicht einfach jemand an unsere Türe klopft und uns sagt, her mit deinem Zaster und her, das Haus gehört jetzt mir, du musst jetzt da rausgehen. Wir wissen, wir haben deine Ordnung, die uns schützt. Und das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Das gibt uns auch ein Gefühl, dass wir da uns geborgen fühlen können. Das ist nicht in jedem Land so. Und solange wir auf der Seite sind, wo uns das Gesetz schützt, können wir sagen, ja, das ist eigentlich gut für uns. Aber was ist eigentlich die Herausforderung? Ich habe euch angetönt, dass das Gesetz eben nicht so ist, dass wir einfach eins und eins zusammenzählen können. Darum gibt es immer wieder Unsicherheiten. Und wir hören von Ungerechtigkeiten, die auch in unserem Land gehen. Und die sogar geschützt werden. Wir hören, dass oft die Täter mehr geschützt werden als die Opfer. Ist auch ein Teil dieses Systems. Und wir können uns dagegen auflehnen oder nicht. Aber wenn wir zu Gott kommen und Gottes Gerechtigkeit eigentlich sind, fragen wir, um was geht es eigentlich bei Gottes Gerechtigkeit? Und wenn wir diese Aufzählung machen, für was Gerechtigkeit steht, können wir auch sagen, es ist eigentlich, ist das das Beziehungsangebot, das Gott uns macht. Diese Gerechtigkeit ist eine Beziehungsgerechtigkeit. Und ich habe euch das noch so im Gegensatz zu der Justitia aufgeschrieben. Das wäre die Justitia. Justitia ist dann normenorientiert. Die Strafe gilt als Ausgleich. Justitia ist an meinem richtigen Verhalten interessiert. Justitia übt Kontrolle. Sie grenzt aus. Da wird unterschieden zwischen Schuld und Unschuld. Sie bekämpft die Täter. Und sie will richten. Und darum ist auch ein Wort hinrichten so. Also es kann bis zum Tod gehen in diesem Richten. Das ist Justitia. Und auf der anderen Seite Gott, und er sagt, meine Gerechtigkeit ist eben anders. Meine Gerechtigkeit ist eine verbindende Gerechtigkeit. Meine Gerechtigkeit ist eine Beziehungsgerechtigkeit. Gott sagt, ich bin an dir interessiert, nicht an deinen Schwächen und Fehlern und Sünden. Das ist nebensächlich. Er baut auf Vertrauen auf. Es ist eine Liebe, die integriert. Wenn ihr da sagt, ja, das ist Liebe. Was ist eigentlich Liebe? Und die Liebe Gottes ist eben eine Liebe, die integriert. Die für den Schwachen da ist und den Schwachen integriert. Die nicht sucht nach dem, was gehört nicht dazu, was wird ausgegrenzt, weil er Täter ist, sondern die Liebe, die integriert, die Bedrängten schützt. Es ist eine Liebe, die richtend ist, aber immer im Sinn von Helfen, im Sinn von Schutz für die Bedrängten, im Sinne von Retten. Wenn ihr als Testament liest, dann werdet ihr viel von dem hören, lesen auch. Da geht es ums Richten der Völker. Und ums Richten dieser Völker geht es immer um Schutz. Es geht nicht nie um Verdammnis in erster Linie. Es geht nicht darum, den Schlimmsten rauszufinden, sondern es geht darum, den Schwachen zu schützen. Dem Schwachen Schutz zu geben, das ist die Idee Gottes. Und das ist seine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die kann nicht gekauft werden. Diese Gerechtigkeit kann nicht erarbeitet werden. Diese Gerechtigkeit wird von Gott zugesprochen. Es geht darum, glaubst du das? Das ist die Frage. Glaubst du das? Glaubst du, dass seine Gerechtigkeit eine Beziehungsgerechtigkeit ist? Glaubst du, dass seine Gerechtigkeit eine Gerechtigkeit der Gnade ist? Glaubst du, dass Gott an dir interessiert ist und nicht an deinen Schwächen, nicht an deinen Fehlern? Da wird nicht Buch geführt über das, was ungut ist, sondern da wird ein Gott dastehen, der dir mit seiner Liebe begegnet, der dich zu sich ziehen will. Eben eine Liebe, die integriert. Alles klar? Es ist eine andere Grundlage, diese Gerechtigkeit. Die Grundlage Gottes für seine Gerechtigkeit ist sein Handeln. Wir können uns sein Handeln als Vorbild nehmen. Ihr könnt die ganze Bibel durchforsten, ihr könnt die ganze Bibel lesen. Und wir werden immer wieder feststellen, dass das ein Gott ist, der in dieser Gerechtigkeit lebt, weil er Beziehung lebt. Das ist sein Programm, sind seine Gene, das ist sein Innerster. Er will Beziehung leben. Und seine Gerechtigkeit gilt als diese Beziehungsgrundlage. Und es ist nicht die Frage, wie viel auf dem Kerbholz du hast. Es ist nicht die Frage, wie viel vor Justitia du zu verantworten hast, sondern es ist die Frage, glaubst du, dass dieser Gott als Beziehungsgrundlage seine Gerechtigkeit gelegt hat? Dass er dich einlädt und sagt, Jesus, folge mir nach. Das ist die Grundlage, um zu leben in dieser Welt. Das ist die Grundlage, um dazu zu gehören, um zu den Herausgerufenen zu gehören, um zu seinem Volk zu gehören. Fragen dazu, Anregungen dazu. Also kann sich nicht selber richten.
Also ja.
Ja. Oder freisprechen. Ja, du kannst sich nicht selber freisprechen. Ja.
Ich stelle mir immer vor, dass das Gericht Gottes eigentlich ähnlich ist, wie wenn ich vom Nebel die Sonne nach Wacken fahre. Man fragt eigentlich nur noch, warum bin ich nicht schon früh gekommen.
Genau.
Und ich glaube, das gilt auch für meine Kollegen, die jetzt nicht an Gott glauben. Ich habe das Gefühl, dass dann.
Durchblick. Das ist ein schönes Bild. Ja. Was? Jetzt auch lachen.
Es gibt ein Witz, und zwar Opa und Oma sterben endlich und kommen in den Himmel. Und Oma ist so, oh, Peter, siehst du, oh, es ist so schön hier wie Gott und so. Er ist still und wird immer stiller und fragt sie, gefällt es dir hier nicht? Bist du nicht zufrieden? Oh, wieso haben wir die Vitamine so lang genug?
Genau. Keine Vitamine mehr.
Also ich mache mir schon länger Gedanken darüber, weil was ich in meinem Alltag vor allem in der Erziehung erlebe, ist der Ende, was ich mache, ist Justitia. Und da stolper ich auch oft drüber, weil ich merke, einerseits frage ich mich, kommen wir als Team? Und andererseits frage ich mich, wie kann ich Soraya lernen, dass sie sich in dem Rahmen bewegt, der ihr gesteckt ist? Da bin ich sehr herausgefordert.
Wir haben ja im Denken oft das von da geprägt, wir wollen das Schlechte weghaben. Ja. Wir wollen das Ungute weghaben und meinen, dadurch wird es besser, und das stimmt eben nicht. Das seht ihr im Straßenverkehr, das seht ihr eigentlich überall. Ja, wir versuchen, einen Weg zu gehen, und das ist unser Denken, und das wird auch in unserer Erziehung. Wenn das Denken dahinter steckt, ja, lass dich nicht erwischen. Oder versuche, eine gute Ausrede zu haben. Oder versuche, die Grenze auszuloten von dem, was man darf und was man nicht darf. Ja? Klassisches Beispiel: Wir haben in unserem Auto, können wir den Tempomaten, die Geschwindigkeit vorwählen. Wir haben 6 verschiedene Geschwindigkeiten vorwählen. Ich habe mit meiner Frau, wir haben das eingerichtet, und sie hat gesagt, ja, wir machen eine Geschwindigkeit für dich und eine für mich. Ja. Weil sie geht an die Grenze. Ja. Und das heißt, es ist eben nicht 100, sondern es ist 103 oder 104. Und das ist unser Denken eigentlich. Und das ist das Denken von Justitia. Da gibt es noch keine Strafe, da kommst du noch durch. Ja. Und in der Erziehung genau das Gleiche. Wir versuchen unseren Kindern zu sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Aber wir geben unseren Kindern nicht die Leitlinie in der Mitte und sagen ihnen eigentlich, was das gute Denken wäre. Wir versuchen, das Schlechte wegzuhaben. Und wir kämpfen gegen das Schlechte, wir kämpfen gegen die bösen Worte, wir kämpfen gegen das zu spät kommen, wir kämpfen gegen das Lügen, wir kämpfen. Aber unser Denken, wenn unser Denken ist und sagt, schau, mit diesem Denken bist du vielleicht noch drin, das gibt noch keine Strafe. Vielleicht kann ich noch hier ein Auge zudrücken, aber eigentlich ist das als falsches Denken. Ich nehme wieder mein Bild von der Leitlinie, von der Mittellinie auf. Jesus ruft uns, folge mir nach. Und wenn wir Fragen stellen, was ist die Grenze, was darf ich noch, sind wir auf dem Holzweg. Wir sind nicht auf der Ideallinie. Wenn wir fragen, dient es, bringt es mich meinem Ziel näher, bringt es mich diesem Jesus näher, oder wie komme ich da besser durchs Leben, ist eine ganz andere Frage. Und wenn wir in unserer Erziehung das auch so wie mitnehmen können und sagen, wie können wir unseren Kindern helfen, dass sie gute Entscheidungen fällen, ohne mit der Justitia zu drohen. Nicht ganz einfach. Aber ich kann es auch nicht heute Morgen in 5 Minuten sagen, aber ich kann euch da gerne weiterhelfen, wenn ihr da Fragen habt. Ja. Was ist da für ein anderes Denken dahinter? Wenn wir uns von dieser Gerechtigkeit Gottes prägen lassen, gibt es auch einen anderen Erziehungsstil schlussendlich.
Tom und ich waren gestern an einem Gartenkurs. Es ging um effektive Mikroorganismen. Und es ist so spannend, dass es eigentlich genau dort um dasselbe geht. Also, dass wir heute mit der ganzen Chemie gerade immer versucht, das Böse, also das Schlechte auszurotten, und man entwüstet in einer Sackgasse. Und die Böden, die geben nichts mehr her, die sind leer, die sind tot. Und die Frau, die ist selber auch gläubig, und die hat es so super gebracht, irgendwie hat sie gesagt, es geht nicht darum, das Böse zu bekämpfen, aber wir nehmen den Raum ein mit diesen Lebewesen, das sind ja so kleine Bakterien, die wir immer bekämpft haben, aber die eben wichtig sind. Und dann nimmt das Gute, besetzt diesen Raum, und dann nimmt das Überhand, und das kann das Schlechte wie gut prägen dann. Also das hat mich so fasziniert irgendwie, ja, wie das jetzt da gerade. Ja.
Justitia meint, sie könne alles Schlechte aus der Welt verbannen. Wie alt ist Justitia und wie gut hat sie es schon geschafft? Du musst sogar die Kleine lachen. Ja. Das geht nicht. Ja. Wir werden das Böse nie weghaben, solange wir auf dieser Welt sind. Aber wir können das Gute fördern. Ja, wir können mit unserem Denken. Es geht um Integration, es geht um das Beschützen des Schwachen, das ist seine Idee.
Ich habe doch noch eine Frage. Die Gerechtigkeit von Gott ist ja auch das Wort. achtet eben richtig und falsch. Und das gibt ja auch Sicherheit. Und würdest du denn jetzt sagen, dass das Gott gar nicht so wirklich interessiert?
Also dieses Recht, ja.
Ja,
das ist ein Problem unseres Wortes. Ja. Und wenn im Hebräischen, darum beschreiben sie ja, sie sprechen nie von einfach Recht und Gerechtigkeit, sondern sie sprechen Gerechtigkeit und Gnade, Gerechtigkeit und Liebe, Gerechtigkeit und Güte. Darum denke ich, das ist in unserer Sprache schon das Problem, wir haben gar kein Wort dafür, weil gerecht ist Justitia. Ja. Und das ist das, was uns prägt, und wir übertragen das auf Gott und denken, er muss ja auch irgendwo gerecht sein. Aber schaut die Beispiele an, wir haben vorher davon, von den Leuten, die da angestellt werden, und die einen arbeiten vom Morgen, die anderen arbeiten am Nachmittag, und die bekommen das Gleiche. Ist das gerecht? Das ist in unserem Denken nicht gerecht, weil es nicht recht ist, das ist nicht fair in unserem Denken. Gott muss nicht fair sein. Gott muss nicht im Justitia-Sinn gerecht sein, sonst hätten wir ein Problem. Wenn er uns nach diesem System beurteilen würde, hätten wir ein Problem. Aber weil es eben Gott der Beziehung ist, ein Gott der Gnade, ein Gott der Liebe ist, müssen wir dieses Wort erklären, müssen wir dieses Wort umdeuten. Und das ist das Schöne. Versucht die Bibel immer, wenn ihr nach diesem Wort forscht, in welchem Zusammenhang steht das? Und wir werden merken, dass da uns hoffentlich Schuppen von den Augen fallen, weil es eben nicht die Justitia ist.
Also ich komme auf das Ergebnis, dass Beziehung auch etwas zu tun hat mit, soll ich sagen, das ist nicht nur Beziehung, sondern es kann ein Gleichgewicht da sein.
Ja.
Wenn kein Gleichgewicht da ist, ist Ungerechtigkeit da. Und deshalb sind diese Machtmenschen halt oben und die anderen unten.
Und Gott schafft diesen Ausgleich, dass er, es gibt keinen Unterschied vor Gott. Wir sind alle gleich vor Gott. Das ist seine Gerechtigkeit. Ja. Und dass er eben nicht schaut, wer bringt da materiell und wer bringt da sonst irgendetwas mit, sondern dass er sagt, es ist jeder gleich vor Gott. Das ist sein Recht. Aber wir können das irgendwo kaum verstehen in unserem Denken, weil wir eben oft so geprägt sind von diesem Denken, richtig falsch oben und unten.
Das ist auch ein schöner Wert, dass du sagst, das ist jeder gleich. Ich glaube, das Gott ja auch die Geschichte eines jeden ein Prinzip. Nicht jeder einfach so, ja, ist.
Ja. Aber das können wir, denke ich, auch nur verstehen in der Beziehung, in der Liebe. Ja, ist jeder gleich. Ja. Welches deine Mädchen hast du lieber? Und oft haben wir gesagt, ja, vielleicht ist die Beziehung anders. Aber wenn wir von Gott sind, ist es von der Liebe her gleich, denke ich. Ja. Dass er jedem gleich liebt. Und nicht einfach uniform eigentlich jedem da irgendwo ein Förmchen drückt. Nicht so.
Vielleicht hast du mir die Vorträge auch gehört, oder? Ah, hast du das gesehen? Das
so stehen lassen. Nehmt das mit und versucht, euer Denken auch immer wieder zu prüfen in Bezug auf diese Gerechtigkeit Gottes. Versucht diesen Unterschied zu machen zwischen Justitia oder der Dike, der griechischen Gerechtigkeit, und diesem Gott. Wünsche ich euch einen entspannten Tag noch. Okay.